Hey, schönen Freitag. Diese Woche hat Rivian das E-Bike neu erfunden. Samsung hat einen Vision Pro Konkurrenten, der überraschend gut ist. Und es scheint, als ob niemand wirklich dünne Telefone kaufen möchte. Willkommen zum Freitags-Checkout. Dieses Video wird vom ILEE Spektrum Magazine gesponsert. Okay, für unsere erste Story der Woche hat Rivian angekündigt, dass sie jetzt E-Bikes herstellen und dass sie die Funktionsweise von Fahrrädern ziemlich radikal überdacht haben. Es gibt eine Art normales E-Bike namens TMAB, ein Lieferfahrzeug namens TMQ und außerdem einen neuen Hightech-Helm mit Licht und Lautsprecher namens Alpha Wave, alles unter einer etwas verwirrenden neuen Marke namens Also. Und ich denke, die Marke Also ist mir etwas zu frech, so ein bisschen wie nichts, das sich selbst nichts nennt. Aber okay, wie auch immer, die größte Änderung gegenüber normalen E-Bikes ist, dass Rivian ein Pedal-by-Wire-System verwendet. Das bedeutet, dass die Pedale überhaupt nicht direkt mit dem Rad verbunden sind. Stattdessen treiben sie einen Generator an, der dann Strom erzeugt. Dieser Strom kann dann einen Motor antreiben und auch den Akku aufladen. Das bedeutet, dass sie beim Radfahren den gewünschten Widerstand einstellen und auch die Energierückgewinnung nutzen können. Ob sie sich also für einen Hügel anstrengen oder ihn zu einem Kinderspiel machen möchten, liegt ganz bei ihnen. In gewisser Weise ähnelt dies weniger einem Fahrrad als vielmehr einem Elektromotorrad, da die Pedale nur dazu da sind, dem Computer ihres E-Bikes mitzuteilen, wie viel Leistung er dem Motor zur Verfügung stellen soll. Ich habe bereits einige andere E-Bike-Marken gesehen, die ähnliches tun, wie zum Beispiel eine Firma namens Vogue, die auch Lastenquads herstellt, aber dies ist das erste Mal, dass ich ein solches System in einem normalen Fahrrad sehe. Der Akku des Fahrrads ist leicht abnehmbar und kann über USB-C aufgeladen werden. Die nächste Innovation sind diese austauschbaren Oberrahmen, mit denen Sie Ihr Fahrrad angeblich von einem Lastenrad in ein Pendler oder sogar ein Trailbike verwandeln können. Sie bekommen natürlich Bildschirm und die Smart-Funktionen, die Rivian bietet. Der Einstiegspreis liegt in den USA bei 4.500 US-Dollar. Internationale Markteinführungen stehen noch nicht an, aber ich habe auf Ihrem YouTube-Kanal einen Kommentar gefunden, in dem Sie sagten, dass eine Markteinführung in Europa möglicherweise im Jahr 2026 erfolgen würde. Als Fan von E-Bikes mag ich neue Ideen sehr und es gefällt mir sehr, dass Rivian das Thema sehr ernst genommen zu haben scheint. Allerdings habe ich vier verschiedene Bedenken. Erstens ist da das Gewicht. Wir kennen die genauen Zahlen nicht, aber die ganze komplexe Technik sieht wirklich schwer aus. Zweitens funktioniert das Ganze wohl gar nicht, wenn der Akku leer ist, da man dann ja noch eine Weile in die Pedale treten müsste, um den Akku aufzuladen. Drittens ist die Umwandlung der Pedalkraft in Strom und dann wieder zurück in mechanische Energie wohl viel ineffizienter als die Verwendung einer Kette. Ich schätze, man würde etwa 20-30% der Leistung verlieren. Und viertens sind natürlich alle Teile Sonderanfertigungen. Kommt es zu Defekten, ist man bei der Reparatur voll auf Rivian angewiesen. Dabei wirkt Rivian sehr ernsthaft, das E-Bike neu zu erfinden. Ein Test wäre toll. Das muss ich sagen. Zur zweiten Meldung dieser Woche, Samsung präsentierte das Galaxy XR Headset. Und ich finde, es übertraf meine Erwartungen deutlich. Klar, wir können uns darüber lustig machen, dass es offensichtlich vom Vision Pro inspiriert wurde, denn es sieht ihm optisch sehr ähnlich und kann auch dieselben Funktionen. Man kann es mit dem PC verbinden, um virtuelle Bildschirme zu erstellen. Man kann Fotos in 3D umwandeln. Man kann sich für Videoanrufe in einen 3D-Avatar verwandeln und so weiter. Aber ich denke auch, dass es in vielen wichtigen Bereichen dem Vision Pro deutlich überlegen sein könnte. Es kostet nur halb so viel, nämlich 1.800 Dollar. Es wiegt 545 Gramm, das Vision Pro wiegt mindestens 750 Gramm, ist also deutlich leichter. Der vom Meta Quest Pro inspirierte Kopfbügel ist bequemer, ohne dass ein Bügel oben die Haare zerquetscht. Offenbar erhält man immer noch eine sehr ähnliche Qualität der Displays und des Trackings wie bei Apple. Es gibt kein äußeres Display, sodass andere deine Augen sehen können. Außerdem sieht es so aus, als hätte das Headset sowohl eine etwas schlechtere Pass-Through-Kamera als auch eine geringere Leistung. Das wird aber durch eine Software wettgemacht, die meiner Meinung nach viel mehr Sinn macht. Erstens hat man in Sachen Gaming sowohl Zugriff auf 2D-Spiele von Steam und dem Play Store als auch auf Steam VR, wo man einen riesigen Katalog an bestehenden Premium-Spielen findet, zusätzlich zu allem, was sonst noch nativ auf Android XR portiert wird. Aber vielleicht noch interessanter ist, dass man mit Gemini ganz natürlich mit seinem Headset sprechen kann. Es kann sehen, was man sowohl im Headset als auch davor sieht, und kann darauf reagieren. Es kann Apps öffnen, nach Dingen suchen, Fenster anordnen. Es kann Dinge wie Kreis zum Suchen, Ausführen und vieles mehr. Ich war noch nie ein großer Fan davon, Qi zu verwenden, um mit meinem Computer oder meinem Telefon zu sprechen, wo ich bereits präzise Eingabemethoden wie eine Tastatur und eine Maus habe. Aber ich denke, bei einem VR-Headset, bei dem man all diese Dinge nicht hat, macht das sehr viel Sinn. Wollen die Leute nun überhaupt solche Headsets? Ehrlich gesagt, denke ich, dass die überwiegende Antwort ein Nein ist. Aber hey, zumindest sieht dieses hier wie eine ziemlich gute Version aus. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, wie seltsam dieses Promobild wirkt. Warum sind seine Haare so seltsam? Warum dreht er seinen Hut so weit nach hinten? Das ist für mich irgendwie wirklich beunruhigend. Wie auch immer. Und zu meiner dritten Geschichte dieser Woche, es sieht so aus, als ob die Welle der dünnen Telefone bereits vorbei sein könnte. Nick berichtete, dass Apple die Produktion des iPhone eher aufgrund deutlich schlechter als erwarteter Verkaufszahlen gekürzt hat. Dies steht im Gegensatz zu allen anderen Modellen der iPhone 17 Serie, die alle überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben und nun alle hochgefahren werden. Das iPhone eher machte in diesem Jahr offenbar nur etwa 10-15% der gesamten neuen iPhone-Produktion aus, aber selbst das war zu viel. Apple nähert sich also dem Ende seiner Produktion. Mit anderen Worten, Sie scheinen viel zu viele Lagerbestände zu haben, die sie nun abbauen. Und natürlich haben wir vor 2 Wochen gehört, dass sich das Galaxy S25 Edge ebenfalls schrecklich verkauft und dass Samsung die nächste Version dieses Telefons eingestellt hat. Es schien also wirklich so, als ob dieser Formfaktor so gut wie dem Untergang geweiht sein könnte. Hey, hier ist Martin, der das bearbeitet. Wir haben nach der Aufnahme einen Bericht von Counterpoint erhalten, der ein noch brutaleres Bild zeigt. Dies zeigt den Marktanteil in den USA und China für den Einführungszeitraum und das Air machte nur 3% des Umsatzes aus. Das ist jetzt etwas irreführend, da sich die Markteinführung des Air in China etwas verzögert hat, aber trotzdem verkauft sich das Air wahrscheinlich noch schlechter als das Mini davor, das, wie Sie sich vielleicht erinnern, eingestellt wurde. Uff, okay. Und für unseren Release-Monitor hat Anker offiziell seine neuen Prime-Ladegeräte veröffentlicht, die sie auf der IHA vorgestellt haben. Und die interessantesten aus ihrer Produktreihe sind wahrscheinlich ein neues superkompaktes Gerät, das über 3 USB-C-Anschlüsse ziemlich verrückte 160W ausgeben kann, während es auch eine riesige Prime Powerbank gibt, was ziemlich lustig ist.
Man kann sie über bis zu 2 USB-C-Anschlüsse gleichzeitig aufladen und so bis zu 250W einspeisen. Man kann die 26.000 mAh also in nur 15 Minuten bis zu 50% aufladen. Das ist der Wahnsinn. Und dann ist da noch viel cooler. Casio hat eine neue G-Shock-Version seiner urkomischen Uhrenringe herausgebracht. Sie heißt G-Shock Nano WN5600. Sie ist in 3 Farben erhältlich und wurde bisher in Japan und einigen europäischen Ländern eingeführt. Produktlinks findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und jetzt zur Kurzfassung. Traurig, aber äußerst vorhersehbar. Man kann jetzt $60 für einen Mod bezahlen und seine Meta Ray Bänder an einen Typen schicken, der die weißen Aufnahme-LEDs darauf deaktiviert, damit man heimlich filmen kann. Ich hasse das. Außerdem kündigte Microsoft diese Woche Miko an, einen animierten Kopf für den Co-Piloten, der angeblich viel mehr Persönlichkeit und natürlichen Sprachstil aufweisen wird. Er soll sich sogar in Clippy verwandeln können. Darüber hinaus wurden Co-Pilot-Gruppen hinzugefügt, um Freunde zu Chats einzuladen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. In weiteren Key News hat OpenAI diese Woche seinen ganz eigenen Browser namens ChatGPT Atlas herausgebracht, der, wie man sich vorstellen kann, auf Chromium basiert und im Grunde genommen ChatGPT in die Seitenleiste integriert hat. Man kann mit ihm über Dinge chatten, die man auf der Website sieht, oder ihn auch bitten, für einen durch Websites zu klicken und beispielsweise Sonnencreme für einen zu kaufen. Und falls man noch mehr Beweise dafür braucht, dass Verbrechen legal sind, solange man reich ist, hat Trump den verurteilten Gründer von Binance begnadigt. Dieser Mann hat sich bereits schuldig bekannt, dass sein Unternehmen Milliarden von Dollar gewaschen hat. Aber Trump mag jetzt Krypto und so ist alles vergeben. Cool. Als nächstes hat ein französisches Unternehmen namens Visora bekannt gegeben, dass es seinen neuen Chip, der speziell für Key-Inferenz in Rechenzentren entwickelt wurde, erfolgreich auf Band fertiggestellt hat. Sie behaupten, dass er mit einer Leistung von 32.000 Teraflops bei einigen Aufgaben im High-End-Bereich konkurrenzfähig ist und gleichzeitig 50% weniger Strom verbraucht als die derzeit marktführenden Chips, was auch immer das bedeuten mag. Das erste Gerät soll Anfang 2026 auf den Markt kommen. Ein Bandlauf bedeutet, dass das Design im Grunde abgeschlossen ist und nun mit der Herstellung fortgefahren wird. Dies wird offenbar mit dem 5nm-Verfahren von TSMC erfolgen. Dies ist also wahrscheinlich nicht der hochwertigste Chip der Welt. Aber ja, er könnte Europas erster richtiger Key-Chip werden oder auch nicht. Mal sehen. In einem ähnlichen Zusammenhang haben Nvidia und TSMC den ersten Blackwell-Wafer in den USA hergestellt, obwohl der Wafer vorerst noch nach Taiwan zurückgeschickt werden muss, um die endgültige Produktion abzuschließen. Das ist immer noch eine ziemlich große Leistung. Und dann gibt es hier noch eine neue Geschichte von letzter Woche, über die ich vorher noch zu berichten vergessen hatte. Die EU hat jetzt ihre Gesetze zum USB-C-Laden mit 2 Aktualisierungen überarbeitet. Erstens müssen alle USB-C-Ladegeräte jetzt mit abnehmbaren Kabeln ausgestattet sein, um Abfall zu vermeiden, falls das Kabel kaputt geht. Und zweitens müssen die Ladegeräte ab 2028 auch höhere Energieeffizienzstandards erfüllen. Schön. Dann gibt es noch weitere Regierungsnachrichten. Die Trump-Regierung befindet sich in Gesprächen über den Erwerb von Beteiligungen an Quantencomputerfirmen. Dies geschieht Berichten zufolge im Austausch für staatliche Mittel, wie Trump es mit Intel getan hat. Klingt für mich sehr nach keinem freien Markt, scheint aber überall auf der Welt die Richtung zu sein. Und noch etwas zum Thema Quanten. Google hat diese Woche behauptet, dass sein Quantencomputerchip Willow einen sogenannten Quantenecho-Algorithmus ausführen konnte, der das Problem 13.000 Mal schneller löste als herkömmliche Supercomputer. Sie bezeichnen dies als den ersten wirklich nachweisbaren Quantenvorteil. Quantencomputing zu erklären, übersteigt ein wenig meine Fähigkeiten, aber ich finde diese Art von Technik äußerst faszinierend. Und falls es euch auch so geht, dann habe ich eine Empfehlung für euch, die ihr meiner Meinung nach definitiv nicht habt kommen sehen. Ein Abonnement von IEEE Spectrum. Das ist das Flaggschiff-Printmagazin des Institute of Electrical and Electronics Engineers, das seit mehr als 60 Jahren für echte Expertise auf seinem Gebiet steht. Ich muss zugeben, dass sich ein Printmagazin für jemanden, der permanent und hoffnungslos online ist, nicht unbedingt wie die erste Wahl anfühlte. Aber je mehr ich mich vom ständigen Trommelschlag der sensationslüsternen Online-Nachrichten überwältigt fühlte, desto mehr genoss ich die ablenkungsfreie Erfahrung, einfach einen gut geschriebenen Artikel auf Papier zu lesen. IEEE Spectrum ist voll von faszinierenden Artikeln aus dem neuesten Stand der Technik und des Ingenieurwesens. Nur zur Illustration, mir hat dieser Artikel über die Neuüberlegung von 6G sehr gefallen, der erklärt, weshalb die nächste Generation nach dem Hype um mobiles Internet mit 4G und 5G weniger viel verspricht. Oder auch dieser Artikel über Graphen, BIOS und Sort Tattoos, der erklärt, wie man mithilfe von nahezu unsichtbaren Strukturen verschiedene Biomarker erkennen kann und warum deren Einsatz sinnvoll sein kann oder auch nicht. Ich finde diese Artikel tatsächlich sehr nützlich, um unter anderem Inspiration für kommende Videos zu finden. Seid ihr neugierig auf die Welt und wollt aus einer vertrauenswürdigen Quelle lesen? Dann gefällt es euch sicher. Ein Abonnement ist übrigens auch eine tolle Geschenkidee. Und die Zeitschriften machen sich auch auf dem Couchtisch richtig gut. Schließt euch also Innovatoren und Ingenieuren von Unternehmen wie Apple, Samsung, MIT und NASA an und lest Spektrum. Abonniert den Kanal über meinen Link in der Beschreibung oder scannt einen QR-Code, der Ihnen auch mitteilt, dass ich euch geschickt habe, was meinem Kanal hilft. Ich hoffe, er gefällt euch und bis nächsten Freitag. Tschüss.